Ask, We Explain, ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Herr Weißkircher, wie verhält es sich mit der Tatsache, dass sich etablierte Parteien an der Kritik, an dem grünen Bashing, so nenne ich das jetzt mal aufgrund der Frage, beteiligen? Ist das so, dass das noch mehr die Gesellschaft spaltet oder ist das so, dass man auf der Seite auch Wählerpotenzial gewinnen kann?
Es trägt auf alle Fälle nicht zu einem nuancierten politischen Konflikt bei und unterstreicht etwas, was ich mit meinem Vortrag rüberbringen wollte, nämlich dass jenseits der menschengemachten Klima oder der Leugnung des menschengemachten Klimawandels die weiteren Aspekte des AfD-Diskurs anschlussfähiger sind, nämlich zum Beispiel Kritik an vermeintlich grüner Klimapolitik im Konkreten oder vermeintlich linksgrünen Eliten. Das betreibt die AfD aber auch gegenüber den etablierten Parteien. Also für viele AfD-Politiker ist auch die Konservative von der Leyen zum Beispiel aufgrund ihres Vorschlags des Green New Deals Teil der linksgrünen Elite. Da gibt es viele solche Zitate und das ist ein Beispiel für etwas, was dann in die Mitte durchschlägt und sicher effektive Politikgestaltung zusätzlich kompliziert.
Eine Frage, warum gibt es weniger Aerosole? Das wurde in der Runde gerade angesprochen.
Ja, also das sind viele Filter, die eingebaut wurden, einmal in Autos, in Kohlekraftwerke und auch einfach bessere Treibstoffe. Also ein großer Faktor sind auch die Treibstoffe, die auf Frachtern, auf den Ozeanen, das ist ja eine Riesenmenge an globalen Handel, der da abgewickelt wird, das ist alles viel sauberer geworden, was natürlich auch dafür hilft, zum Beispiel die Wälder zu schützen. Wenn wir uns an die 90er Jahre erinnern, da gab es den sauren Regen und das Waldsterben. Daran erkennt man, dass das so nicht weitergehen konnte. Und da hat man dann auch gehandelt, global, nicht nur in Deutschland, sondern auch überall seit den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre.
Apropos 90er Jahre, man spricht immer so von Beginn der Aufzeichnung. Seit Beginn der Aufzeichnung, der heißeste Sommer, der heißeste Frühjahr und was weiß ich nicht alles. Wann war denn der Beginn der Aufzeichnung?
Ja, also es gab schon relativ früh, gerade zum Beispiel auch hier im Zwinger, meteorologische Messungen in Dresden. Aber so typischerweise fangen die instrumentellen Aufzeichnungen 1850 an, ganz grob, wo man dann auch noch eine größere Anzahl kontinuierlicher Messreihen auf der ganzen Welt verteilt hatte.
Gibt es einen Grund dafür, dass man so 1850 angefangen hat?
Ja, das war einfach der Fortschritt der Wissenschaft. Also, dass man überhaupt Dinge messen konnte. Die Instrumente mussten erst entwickelt werden und müssten weiter verbreitet werden, erschwinglich werden. Es gab dann auch eine Vereinigung, die sich das zum Ziel gemacht hatte. Die erste meteorologische Vereinigung, die wurde in Mannheim gegründet und dadurch hat sich das weltweit auch verbreitet.
Ist das Geoengineering ein Teil einer Problemlösung? Kann man damit Probleme lösen?
Das ist eine sehr gute Frage, die auch heiß diskutiert wird. Ich will das nicht ausschließen, dass man irgendwann zu dem Schluss kommt, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss, weil man es nicht geschafft hat, vorher schon die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Es hat natürlich eine ganze Reihe von Nachteilen. Wir wissen, das Klimasystem ist komplex. Viele Nebenwirkungen von so einer Geoengineering-Maßnahme kann man nicht ganz im Detail abschätzen. Anderer Nachteil ist, man müsste sich global einigen, wie man das organisiert. Es ist auch ein erheblicher finanzieller Aufwand. Und wenn man mit diesen Maßnahmen aufhört, dann würde es so eine Art Rebound-Effekt geben. Also dann kommt die Erwärmung dann mit relativ kurzer Zeit innerhalb von wenigen Jahren zurück, die man vorher durch solche Maßnahmen versucht hat auszugleichen.
Und zum Schluss wird es ein bisschen komplex, da versuche ich mich durch die Fragestellung so ein bisschen durchzuarbeiten. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Sind Hausbesitzerinnen mit Blick auf Hochwasser, Tornados eine neue vulnerable Gruppe?
Das kann man vielleicht so sehen, aber eigentlich war das auch schon immer so. Natürlich gab es auch in der Vergangenheit schon solche Naturkatastrophen, die werden nur häufiger werden. Ja, aber es wird gerade diskutiert, ob eine Elementarschadensversicherung verpflichtend werden soll, weil der Staat es einfach nicht mehr hinkriegen wird, in Zukunft diese Schäden auszugleichen aus Steuermitteln, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Ich bin gespannt, wie sich diese Debatte weiterentwickelt und wie sich dann auch solche Versicherungsprämien weiterentwickeln werden. Also gerade die großen Rückversicherer, Münchner Rück oder auch andere, weisen schon länger auf diese Gefahren durch den Klimawandel hin und wissen auch genau, dass das für sie einerseits geschäftsfördernd ist, weil natürlich die Risiken steigen und damit auch die Versicherungsprämien, aber trotzdem auch weniger gut berechenbar. Das ist wieder ein Nachteil auch für die Versicherung, weil sich das System ändert. Man kann nicht so gut aus vergangenen Daten zukünftige Schadensereignisse ableiten und das ist ein ganz heißes Thema, wo es auch um sehr viel Geld geht.
Und dann noch eine abschließende Frage. Inwieweit ist so diese politische Verquickung zwischen Umweltschutz, Klimaakzeptanz und Klimaentwicklung eine Aussage dazu, dass man vielleicht auch einen Rückschritt in Kauf nehmen muss? Also dass man Klimawandel politisiert und daraus versucht, irgendwie einen Vorteil zu schlagen. Macht Ihnen das Bedenken? Ist das so, dass Sie darüber nachdenken oder gibt es da Abhandlungen darüber, dass man auch da ansetzen muss und vielleicht das entpolitisieren muss?
Gesellschaftlicher Wandel erzeugt immer große Unterstützerinnen und Unterstützer und dann auch Gegenbewegungen. Das haben wir auch zum Beispiel im Zuge der Folgen der 68er-Bewegung, der gesellschaftlichen Öffnung, dem Schutz von Minderheitenrechten gesehen. Der Anstieg oder der Aufstieg von rechts außen in Westeuropa ist sicher auch eine langfristige Gegenbewegung dazu. Silent Counter Revolution nennt das ein italienischer Forscher, der Aufstieg dieser Parteienfamilie seit den 80er Jahren. Das Positive ist, dass manche Fortschritte auch bei dieser Parteienfamilie nicht Halt machen. Zum Beispiel trotz aller diskriminierenden Einstellungen sind bestimmte Perspektiven zu gesellschaftlichem Liberalismus auch bei Rechtsaußen angekommen. Gleichstellung von Homo-Ehe zum Beispiel bei etlichen Parteien. Also die können sich auch nicht völlig dem Zeitgeist entfliehen. Ich frage mich immer, wie das in den nächsten Jahren aussieht, wenn man in Österreich zum Beispiel nicht mehr Skifahren kann wegen dem Rückgang der Gletscher. Wie werden dann Rechtsaußenparteien auf klimapolitische Vorschläge reagieren? Wie weit wirkt das nach? Konflikt ist Normalfall. Konflikt ist nicht immer nur schädlich. Und ich denke, ich habe bei diesen Veranstaltungen zur Klimapolitik oft das Gefühl, dass man dann sehr pessimistisch nach Hause geht. Es ist auch wichtig zu betonen, dass die Politisierung des Themas in den letzten Jahren auch zu massiven Mehrheiten geführt hat für Klimapolitik. Der Teufel steckt dann im Detail. Je konkreter es wird, desto komplizierter. Aber grundsätzlich gibt es große gesellschaftliche Mehrheiten in Europa für mehr Klimapolitik.
Vielen Dank. Ich möchte erstmal Ihnen allen danken für Ihre Fragen. Dankeschön, dass Sie auch allen unseren Referentinnen die Möglichkeit gegeben haben, mit ihren Kompetenzen, vielfältigen Kompetenzen, um ihre Fragen zu antworten. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich gerne an alle hier vorne in unserer Runde stellen würde und vielleicht allen die Möglichkeit geben möchte, kurz darauf zu reagieren. Es scheint, dass im Kontext des Klimawandels das Bewusstsein für die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft steigt, vielleicht auch ein bisschen präsenter wird. Man denke hier an Scientists for Future, Alice, du hast Psychologists for Future erwähnt, aber wir können auch an die Climate Summits denken, also ein COP, wo wirklich PolitikerInnen mit WissenschaftlerInnen zusammensitzen. Man denkt an Beratungsgremien und so weiter und so weiter oder auch wirklich sozial engagierte Forschung. Wie nehmt ihr diese Verantwortung in eurer eigenen Lehr- und Forschungspraxis wahr, also wenn überhaupt? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Vielleicht fange ich mit dir an, Matthias.
Ja, also bei mir bestimmt das Thema Klimawandel den Großteil aller Lehrveranstaltungen, die ich betreibe, sei es von den Grundlagen der Metrologie über, ich habe mein Modul, das heißt Climate Change, da geht es natürlich auch ganz klar darum. Eins heißt Flood Risk Management, da geht es auch um Folgen des Klimawandels und im Rahmen von Hochwasser. Also das spielt überall mit rein und wir müssen das mit berücksichtigen. Auch ich bin auch Mitautor eines Lehrbuchs. Da haben wir zum Beispiel überprüft, welche Modelle überhaupt noch anwendbar sind angesichts des Klimawandels. Und das spielt ja auch eine Rolle in den Methoden, die man überhaupt noch anwenden kann. Es wird dann ein bisschen aufwendiger, aber das gibt uns dann auch wieder Stoff für die Forschung. Also für die Forschung ist das natürlich, dass die Wichtigkeit des Themas und auch diese Veränderung ein Treiber, der uns Themen gibt, sowohl was das Prozessverständnis angeht, aber auch Klimaanpassung ist ein Thema, wo wir tatsächlich dann versuchen, auch das Wissen nicht nur für uns zu behalten, sondern weiterzugeben, in dem Fall an Gemeinden und Landkreise in Mittelgebirgsregionen. Das ist da ein Schwerpunkt in unserem Forschungsprojekt, das heißt klimakonform, wer sich darüber informieren möchte.
Danke für die Abschlussfrage. Ja, grundsätzlich beim Thema meiner Nachwuchsgruppe Rechtsextremismus versus Klimaschutz, Rechtsklima, entkommt man der inhaltlichen Auseinandersetzung nicht. Wir machen viel Transferleistungen von der Bundeszentrale für politische Bildung über ständige Medienanfragen zu anderen öffentlichen Veranstaltungen, wo das Thema diskutiert wird. Das ist ein wichtiger Punkt der gesellschaftlichen Interaktion. Dann Forschungsorganisationen im Kleinen für Workshops. Ich würde zum Beispiel immer nur veganes Essen ordern und bestellen als vielleicht kleiner, aber feiner Aspekt. Und dann würde ich mir noch einen anderen Punkt erlauben. Bei den Rechtsaußenakteuren ist es ja auch so, dass die für ihre zumeist falschen Informationen zu Klimapolitik sich auch oft auf die Wissenschaft beruhen. Bei aller Wissenschaftsskepsis haben die auch den Urge dieser Autorität. Leider sind das im Regelfall imaginierte Wissenschaftsautoritäten, behauptete. Aber auch hier gibt es den Wunsch der wissenschaftlichen Verlässlichkeit.
Ja, ich würde mich eigentlich anschließen. Also zum einen in der Lehre, wenn wir jetzt im Hochschulsetting denken, sind Studierende super interessiert an dem Thema und das Thema findet auch immer mehr sozusagen Eingang in Curricula, also zum Beispiel in der Medizin. Das ist jetzt ein neuer Bereich, Planetary Health, Global Health, wobei das alles noch sehr fakultativ ist. Ich selbst lehre ein Modul im Studiengang Public Health zum Thema Planetary Health und weil wir ja von den For-Future-Bündnissen gesprochen haben und ich schon die Psychologists for Future angesprochen habe, gibt es auch für Leute aus dem Gesundheitsbereich die Health for Future. Und beide Gruppen, Psychologists und Health for Future, haben sehr aktive Ortsgruppen hier in Dresden, die sich dann zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Stadt, mit dem Gesundheitsamt und auch mit dem Umweltamt, also am 5. Juni war jetzt der Hitzeaktionstag, auf die Straße oder auf Plätze stellt und Aufklärungsarbeit betreibt, sich vernetzt. In dem Rahmen habe ich auch schon mal einen Vortrag für die Allgemeinbevölkerung gehalten und halte in diesem Jahr wieder im Oktober einen Vortrag in der Apotheke für die Allgemeinbevölkerung. Und das findet natürlich auch Eingang in unseren Fachgesellschaften, zum Beispiel in der Planung von Jahrestagungen, die eben dann so CO2-gemindert wie möglich geplant wird.
Vielen Dank. Ich kann vielleicht noch bei mir selber auch anschließen, also als Kultur- und Literaturwissenschaftler ist das bei uns auch eigentlich gang und gäbe, dass wir uns natürlich damit auseinandersetzen, also mit welche Gerechtigkeitsmodelle, welche Denkmodelle trägt die Literatur, trägen Filme, tragen Bilder, drängen die Medien an uns ran und wie gehen wir damit um? Also wie kann ich, gerade wenn ich darüber nachdenke, dass viele unserer Studierenden Lehramt studieren und natürlich das Wissen auch wieder in die Regionen tragen. Also ich nehme diese Verantwortung sehr stark wahr, auch zu überlegen, naja, wie möchte ich denn, wie, und nicht ich persönlich, sondern wie kann ich selber dazu beitragen, dass sozusagen Menschenwürdigkeit und ein lebenswertes Miteinander, ne, das prägende, man mag sagen, so dass der prägende Impuls ist für die Lehrkräfte, die dann vielleicht auch wieder in ihre Region gehen, um das noch aus meiner Perspektive. Also, haben wir noch, ich sehe noch eine Frage, sehe ich das richtig?
Ja? Wir haben noch eine Frage, die ist sehr klein geschrieben, das ist so für jemanden, der eine Brille eigentlich braucht, nicht ganz so vorteilhaft. Aber nichtsdestotrotz, Herr Weißkircher, im Moment liegt nach so einem öffentlichen, so Empfinden der Öffentlichkeit, die Bekämpfung der Klimakrise bei den einfachen Leuten. Und wie kann die Politik, die Industrie und die reichere Bevölkerung in die Verantwortung ziehen und das auch besser kommunizieren. Ist das ein Ansatz, den man tatsächlich auch verfolgt, über den man nachdenkt?
Das ist ein wichtiger Punkt, eben nicht nur besser kommunizieren, sondern auch sozialverträglicher machen und bei politischen Vorschlägen diese so weit wie möglich sozialpolitisch zu flankieren. Das ist in den letzten Jahren auch der Ampelregierung nicht immer gut gelungen und nicht nur in Deutschland, auch anderswo, aber auch hier gibt es zum Beispiel das Problem der fehlenden öffentlichen Investitionen in die Bahn, Haushaltsprobleme überall. Hier muss man sicher jenseits der Klimapolitik systemischer denken und gerechter besteuern und mehr investieren.
Eurer Meinung nach, wer sind die Institutionen und Akteure, die eigentlich an einen Tisch gebracht werden müssten? Also wir haben jetzt herausgestellt in diesem Gespräch, der Klimawandel ist eben nicht nur ein systemisches Problem des Klimas, der Biodiversitätskrise, der Ozeane und meteorologischer Prozesse, sondern eben auch gesellschaftlicher Prozesse. Das heißt, welches Wissen brauchen wir eigentlich? Wer muss eigentlich an einen Tisch gebracht werden, um mögliche Handlungsoptionen auszuloten?
Also wenn ich an Public Health Maßnahmen denke, die halt Klimaschutz, Klimaanpassung und gleichzeitig Förderung der Gesundheit umsetzen wollen, da spricht man immer von Intersektoralität. Also man will alle Politikbereiche sozusagen an einen Tisch bringen, gleichzeitig aber auch dem Bund, das Land und die Kommunen, die ja zum Beispiel also Hitzeaktionspläne flächendeckend, aber auch kommunal umsetzen sollen, die Wissenschaft, die wiederum die Erkenntnisse dazu zur Erstellung von Hitzeaktionsplänen bringen müssen, ja, und am Ende aber auch die Zivilgesellschaft, die halt partizipativ sozusagen sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung von Maßnahmen beteiligt ist. Und bei uns natürlich auch die Professionellen aus dem Gesundheitsbereich.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, also ich glaube, muss man auch unterscheiden, wenn es um Klimaschutz geht, sind das vielleicht andere Akteure, als wenn es um Klimaanpassung geht. Ich glaube, Klimaanpassung ist, glaube ich, wirklich ein Thema für Gemeinden. Das muss auf lokaler Ebene passieren. Und Landkreisen sind auch ganz wichtig. Bei Klimaschutz sollte man wahrscheinlich die großen Unternehmen nicht außen vor lassen, weil die sehr mächtig sind, sehr großen Einfluss haben, auch zum großen Teil unabhängig von politischen Entscheidungen agieren und gestalten können. Und da ist auch ein großer Hebel, weil die Industrie einfach auch ein großer Emittent ist von Treibhausgasen. Und da kann man auch viel tun, ja, positiv tun.
Schlussendlich in Deutschland oder auf EU-Ebene sitzen bei Gesetzgebungsverfahren ohnehin schon sehr viele Player am Tisch. Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, wie die Leute am Tisch über bestimmte Problemfelder denken. Daher ist es auch manchmal wichtig, wer nicht am Tisch sitzt, sondern wer auf der Straße steht. Und hier habe ich schon auf die gestellte Frage den Punkt der öffentlichen Investitionen, der sozialen Verträglichkeit gemacht. Hier muss man, denke ich, anders denken. Es ist nicht nur ein kommunikatives Problem, es ist ein Problem, wie gehandelt wird, aber auch in Sachen Kommunikation denke ich oft, dass man noch mehr Leute mitnimmt, wenn man sich weniger auf die Prognosen und was alles schlecht laufen wird konzentriert, sondern einerseits sagt, was schon schlecht läuft, weil da gibt es schon Gletscherrückgang oder das arktische Meereis etc., was man an aktuellen negativen Konsequenzen sehen kann, das stärker betonen, macht Glaubwürdigkeit und dann auch Chancen. Unser Titel, nicht nur negative, sondern auch Chancen betonen und umsetzen. Zum Beispiel beim Thema Windkraft gibt es etliche Forschung, die zeigt, dass die Windkraft dann lokal akzeptierter ist, wenn die Menschen oder Kommunen das auch im Geldbeutel spüren durch niedrigere Strompreise zum Beispiel.
Das heißt auch positive Visionen aufzeigen, also der Klimawandel mit allen negativen Konsequenzen, was es braucht, ist sozusagen ein positives Narrativ, wie wir gemeinschaftlich da rauskommen und auch weiterkommen, das die Leute teilhaben lässt, ne, wo man sich als Teilhabende fühlt, ja. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Also nochmal dem Publikum für die Fragen, allen Referenten hier vorne, Matthias, Manes, Alice, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir das fortsetzen können, das Gespräch. Vielleicht nochmal Applaus für alle unsere Referentinnen und auch für die MusikerInnen. Applaus